Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, den 12. Vers. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Wenn wir nach dem Grund fragen, warum Petrus diesen Brief verfasst hat, erhalten wir hier eine zusammenfassende Antwort. Er will die Gläubigen, die sich in mancherlei Schwierigkeiten in der Nachfolge Jesu befanden, in ihrem Gnadenstand bestärken und sie dazu ermutigen, am Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus festzuhalten. Er tut es mit wenigen Worten, wie er hier schreibt, in denen allerdings entscheidende Wahrheiten zu finden sind, die für uns in unserer Zeit genauso von Bedeutung sind wie damals für die Gemeinde Jesu. Bevor wir an einem der kommenden Sonntage zum Hauptzweck seines Briefes kommen, wollen wir uns heute zunächst damit befassen, dass Petrus in diesem Vers einen seiner Mitarbeiter erwähnt. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Sein Name lautet also Silvanus, ein Mann, der uns nicht unbekannt ist. Er ist identisch mit dem Silas, der uns als Mitarbeiter des Apostels Paulus in Philippi begegnet. Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi, das ist eine Geschichte, die wir alle kennen und die uns immer wieder sehr kostbar und wertvoll ist, aus der wir vieles lernen dürfen. Da steht beispielsweise auch diese wunderbare Verheißung: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden selig. Das ist es also, woran wir wohl zunächst denken, wenn wir den Namen Silvanus bzw. Silas hören. Es ist allerdings erstaunlich, an wie vielen anderen Stellen dieser Silvanus alias Silas erwähnt wird. Er war mit der Gabe der Weissagung ausgerüstet, Apostelgeschichte 15,32, und gehörte zu den angesehenen Männern, die von der Apostelversammlung in Jerusalem damit beauftragt worden waren, die Beschlüsse der Versammlung der Gemeinde zu Antiochien zu übermitteln. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 15. Er genoss das Vorrecht, römischer Bürger zu sein, und begleitete den Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise, war sozusagen seine rechte Hand. Und dieser Silvanus leistete dem Apostel Petrus einen wichtigen Dienst, wobei man wohl mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass er Petrus als Kenner der griechischen Sprache bei der Abfassung seines Briefes behilflich war. Wir unterscheiden also hier vom Inhalt des Briefes, den Gott durch seinen Heiligen Geist dem Petrus eingegeben hatte, Apostellehre, und der Form, in die dieser Brief gekleidet ist, und die stammte wahrscheinlich von Silvanus, der ein besonderer Kenner der griechischen Sprache gewesen ist. Zusätzlich kann er auch der Überbringer des Briefes gewesen sein. Ich denke, dass wir daraus Entscheidendes lernen können. Es ist schön zu sehen, wie sich die Gaben dieser beiden Mitarbeiter Gottes ergänzten. Es ist ja nun absolut nicht der Wille Gottes, dass die unterschiedlichen Gaben und Befähigungen in der Gemeinde Jesu zu Disharmonie, Neid und Parteiungen führen sollten, wie das zum Beispiel in Korinth, in der Gemeinde zu Korinth der Fall gewesen ist. Die Glieder an unserem Leibe mit ihren unterschiedlichen Funktionen sind ja ein schönes und treffendes Bild dafür, wie die verschiedenen Befähigungen zusammenwirken und den ganzen Leib, also der Gemeinde Jesu, dienlich sind. Die Gaben sind unterschiedlich und dürfen einander ergänzen. So schreibt Paulus, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, an jeglicher sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. Mit ihren unterschiedlichen Funktionen, Befähigungen. Petrus, der die griechische Sprache wohl nicht so beherrschte, stellte er einen Silvanus zur Seite, einen Mose, mit seiner schweren Zunge stand Aaron als begabter Redner bei. Aaron war Moses Mund in der Begegnung mit Pharao. Und kürzlich sagte jemand zu mir, jemand, der mit Hörproblemen zu tun hat, du musst jetzt mein Ohr sein. Es liegt nun schon viele Jahre zurück. Da hatten wir in Herne im Ruhrgebiet zu einer Bibelwoche einen Bruder eingeladen, einen Prediger eingeladen, der dann über den ersten Thessalonicher Brief sprach. Und dieser Bruder, ich weiß nicht, ob er noch lebt, hatte bzw. hat eine ganz besondere volkstümliche Art, das Evangelium zu bezeugen, das Wort Gottes zu verkündigen. Als ich nun unter den Zuhörern saß, merkte ich, wie der Neid in meinem Herzen aufkam. Und das ist keine gute Sache. Ich sprach dann mit ihm darüber, habe ihm das so bekannt. Und es ist klar, dass ich einen doppelten Fehler beging. Ich beneidete den Bruder um seine Gabe, diese besondere Gabe der volkstümlichen Art und Weise, das Evangelium zu bezeugen. Und war undankbar für die Gabe, die Gott mir gegeben hatte. Wir können, wenn wir darüber nachdenken und das einmal auf uns persönlich anwenden, ich denke, immer wieder gibt es solche Gelegenheiten, wo wir die Parallele dazu ziehen können, dann sind wir dankbar dafür, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha uns von dieser unseligen Art des Neides, der Eifersucht, der Undankbarkeit für das, was er uns geschenkt hat und des Neides im Blick auf die Begabungen der anderen, dass er uns davon erlöst hat, grundsätzlich erlöst hat. Auch wenn wir mit dieser Art immer noch zu tun haben und sie sich immer noch bemerkbar macht in unserem Herzen. Aber er hat uns grundsätzlich am Kreuz davon befreit. Und das ist eine wunderbare Sache. Wollen wir also dankbar sein, auf der einen Seite für uns selbst, für die Gaben, die Gott uns gegeben hat, und dankbar sein für die Gaben, die Gott anderen gegeben hat. Es geht ja nicht um unterschiedliche Inhalte. Wäre das der Fall, hätte der Apostel Paulus im Philipperbrief nicht geschrieben, wenn das der Fall gewesen wäre unter den Philippern, hätte er nicht geschrieben, was soll's, wenn nur Christus verkündigt wird. Der Inhalt stimmte. Da waren es damals falsche Motive, die die Einzelnen dazu bewegten, das Evangelium zu verkündigen. Der Inhalt stimmte. Und wenn der Inhalt stimmt, dann mag Gott dem einen die eine Art und dem anderen eine andere gegeben haben, dann ist alles gut. Diese Gaben und Befähigungen dürfen einander ergänzen. Wir alle sind in irgendeiner Weise ergänzungsbedürftig. Boah, das wäre ja schon was, wenn wir sagen würden, wir wären nicht ergänzungsbedürftig. Wir hätten die anderen nicht nötig. Ja? Welch ein Hochmut. Und sollten dankbar sein für alle Befähigungen, die der Herr seiner Gemeinde hat zuteil werden lassen. Nur dass im Wort und Werk die großen Ruhmestaten Gottes bezeugt werden. Das heißt, dass alles in Beziehung steht zu dem Erlösungswerk Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn, und in allem Gott gepriesen wird, wie Petrus schreibt. Wir können das übrigens nachlesen in der Apostelgeschichte, wie es den Aposteln immer wieder um die großen Taten Gottes in Christus Jesus zu tun gewesen ist in ihrer Verkündigung. Das war Zentrum, wie Paulus auch den Korinthern schreibt: Als ich zu euch kam, wusste ich nichts anderes als Christus, und zwar ihn als den Gekreuzigten. Das war der Kern der Botschaft, das war die Hauptsache. Die großen Tatsachen, Menschwerdung Christi, Kreuz Christi, Auferstehung, leibliche Auferstehung Jesu, seine Erhöhung, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die großen Heilstatsachen standen im Zentrum, im Mittelpunkt der Verkündigung der Apostel. Und lesen wir auch hier im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, in den Versen 9 und 10, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ihr als Gemeinde Jesu, das Gläubige des neuen Bundes, aus Juden und aus Heiden, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft und das heilige Volk. Wir sind das Volk Gottes, ja, Gemeinde Jesu ist das Volk Gottes. Das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, Luther hat übersetzt mit, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, wörtlich die Ruhmestaten Gottes. Ne? Die Ruhmestaten Gottes, das ist unsere Aufgabe, im persönlichen Zeugnis oder von der Kanzel, je nachdem, die Ruhmestaten Gottes zu bezeugen, die er einst nicht ein Volk war, nun aber Gottes Volk seid, bezieht sich auf die Gemeinde Jesu, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Und Kapitel 4, Vers 10 und 11, da wird es auch noch einmal deutlich, dass also diese unterschiedlichen Gaben, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat, alle in irgendeiner Weise in Bezug zu sehen sind, zu den großen Taten Gottes in Christus, zu seiner Verherrlichung. Da schreibt Petrus in den Versen 10 und 11, und dient einander, ein jeder, mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wunderbar, wie reich sind wir in Christus Jesus. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also damit in allem, was geschieht in der Gemeinde Jesu, mit den unterschiedlichen Gaben und Befähigungen, der Name Gottes in Christus Jesus gepriesen wird. In Christus. Da steht immer im Zentrum, ob wir etwas mit Worten tun oder mit Werken tun, ganz unterschiedlich kann das sein. Es soll alles dazu dienen, dass Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Nun nennt Petrus diesen Silvanus hier in seinem Brief, am Ende seines Briefes, einen treuen Bruder. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben. Den treuen Bruder, wie ich meine, dieses wie ich meine, bedeutet nicht, dass Petrus sich nicht so ganz sicher gewesen ist, als er sagt, er ist ein treuer Bruder. Ja? Es ist ein bisschen missverständlich übersetzt. Bessere Übersetzung, wie ich überzeugt bin. Petrus war davon überzeugt, dieser Silas, dieser Silvanus ist ein treuer Bruder. Und wenn Petrus ihn als Bruder bezeichnet, dann, weil sie geistlich miteinander blutsverwandt war. Das ist eine engere Beziehung, die wir hier haben untereinander in Christus Jesus als diejenige, die wir haben zu unseren Verwandten, zu unseren leiblichen Verwandten, die nicht Christus haben. Eine engere Beziehung in Christus. Ob uns das immer so bewusst ist, ist eine andere Frage. Ja? Aber es ist eine Tatsache vom Wort Gottes her. Sie beide, Petrus und Silvanus, waren durch den Glauben an das Erlösungswerk Gottes, durch das Blut seines Sohnes, aufs Engste im Heiligen Geist brüderlich verbunden. Und das war die Basis ihrer Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit mit einem Sadduzäer. Die Sadduzäer waren die Liberalen der damaligen Zeit. Sie leugneten die Auferstehung grundsätzlich, dass es eine Auferstehung gibt. Eine solche Zusammenarbeit mit den Liberalen der damaligen Zeit wäre für Petrus und Paulus unmöglich gewesen. Können wir uns nicht vorstellen, ja? Petrus und Paulus in einer Arbeitsgemeinschaft mit solchen, die grundlegende Wahrheiten der Heiligen Schrift leugneten. Können wir uns nicht vorstellen. Geschieht aber immer wieder, leider. Der bekannte Evangelist Billy Graham hatte dagegen keine Bedenken, auf seinen Evangelisationen mit Liberalen und römisch-katholischen zusammenzuarbeiten. Er hatte keine Probleme damit. In einer Begegnung, die Lloyd Jones mit Graham hatte, meinte dieser, er könne mit dem bekannten liberalen Theologen, also Billy Graham meinte das, er könnte mit dem bekannten liberalen Theologen Sutherland Bonnell mehr Gemeinschaft haben als mit manchen Konservativen, beziehungsweise evangelikalen Pfarrern. Selbst wenn diese theologisch mit ihm nicht übereinstimmte. Wolfgang Nistvogel berichtet in seiner Studie Erwählung und / oder Bekehrung, was Lloyd Jones darauf entgegnete. Er stellte klar, dass für ihn die lehrmäßige Basis Priorität habe und nicht die persönliche Sympathie. Nun, so Lloyd Jones, es mag sein, dass Bonnell ein angenehmerer Typ als Lloyd Jones ist. Ich will das nicht bezweifeln. Aber wahre Gemeinschaft ist etwas anderes. Ich kann nur echte Gemeinschaft mit jemandem haben, der dieselbe Basis der Wahrheit besitzt, die ich habe. Petrus und Silvanus hatten als geistliche Brüder ganz gewiss dieselbe lehrmäßige Basis, Grundlage für ihre Zusammenarbeit. Anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Durch Silvanus, den treuen Bruder. Davon bin ich überzeugt, sagt Petrus, dass er ein treuer Bruder ist, habe ich euch wenige Worte geschrieben. Bruder, das ist der höchste Titel in der Gemeinde Jesu. Darüber hinaus gibt es nichts. Ob jemand einen akademischen Titel hat oder nicht, ist völlig zweitrangig. Es ist traurig und ein Zeichen mangelnder Vollmacht, wenn in der Gemeinde Jesu solche Titel besonders herausgestellt werden. Überbewertet werden. Nun, wir wollen solche Titel, wenn jemand einen Doktortitel hat oder Professorentitel oder was auch immer, wir wollen das nicht geringschätzen. Und vor allem wollen wir nicht dem Neid der Besitzlosen Raum geben. Das wollen wir nicht tun. Aber doch geht es in der Gemeinde Jesu um etwas ganz anderes. Da gibt es keinen höheren und größeren Titel als den, den Petrus hier gebraucht, im Blick auf Silvanus, im Blick auf Silas, nämlich den des Bruders. Und der Herr Jesus hat diesen Titel, diesen Brudertitel geadelt, indem er gesagt hat, der Hebräerbrief, indem es von ihm heißt, wie der Hebräerbrief es bezeugt, dass er uns Brüder genannt hat. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Wobei die Schwestern, brauche ich nicht zu betonen, vollkommen mit einbezogen sind. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er hätte Grund genug, sich unserer zu schämen. Aber er tut es nicht. Wir sind seine Brüder. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Gemeinde Jesu ist eine große Bruderschaft, in der bei aller Unterschiedlichkeit der Gaben niemand über dem anderen steht, sondern einer des anderen Bruder ist. Ich lese einmal aus dem Galaterbrief einige Verse, die gut dazu passen, aus Galater Kapitel 3. Die Verse 26 folgende, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Also nicht alle Menschen in dieser Welt sind Gottes Kinder, sondern nur solche, die an Christus glauben, die in Christus sind. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und jetzt kommt es. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gibt wohl, um mal kurz darauf Bezug zu nehmen, was Mann und Frau angeht, schöpfungsgemäße Unterschiede, das ist klar, ja? Aber nicht im Blick auf die Stellung vor Gott. Die Frau hat vor Gott genau dieselbe Stellung in Christus Jesus wie der Mann. Und ein Grieche, ein Nichtjude, genauso dieselbe Stellung wie ein Jude, der zum Glauben an Christus gekommen ist. Und. Und einer, der einen akademischen Titel hat, steht nicht über jemanden, der seine Schulzeit in der Hilfsschule verbracht hat. Da ist kein Unterschied in der Stellung zu Gott. Und das spricht der Apostel Paulus hier mit klaren Worten aus. Sind wir Kinder Gottes, dann sind wir auch Brüder, ne? Und Schwestern untereinander in Christus. Ganz egal, welche Befähigungen wir haben, ob wir einen Titel haben oder keinen haben, spielt überhaupt gar keine Rolle, ja? In diesem Zusammenhang. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wunderbare Worte hier im Galaterbrief. Ein schönes Beispiel dafür ist der Friedhof der niederländisch reformierten Gemeinde in Wuppertal. Weiß jemand, von wem die niederländisch reformierte Gemeinde gegründet worden ist? Von Kolbrügge. Richtig. Das Besondere an diesem Friedhof ist, dass der Begräbnisplatz für alle Gemeindeglieder klassenlos und ohne Unterschied ist. Um jede Unterscheidung zwischen Reich und Arm zu verbannen, ich lese es einmal, wurde unverbrüchliches Gesetz, dass keinerlei Monumente, Denkmäler und Verzäunungen geduldet werden. Jedes Grab ohne Unterschied wird mit einem schlichten, platten, einfachen Sandstein belegt. Dadurch wird bezeugt, dass wir alle unterschiedslos auf Gottes Erbarmen und Gnade in Christus Jesus angewiesen sind. Ein schönes Beispiel, ja? Für die Einheit der Kinder Gottes. Eine echte Bruderschaft. So zwischen Petrus und Silvanus, und wir gehören auch dazu. Er ist unser Bruder Petrus, unser Bruder Paulus. Ne? Holen wir sie mal herunter von ihrem hohen Sockel, auf dem sie ohne Zweifel stehen. Ja? Wir können uns nicht mit ihnen vergleichen, aber da sind sie Brüder. Unsere Brüder. Und wir sind ihre Brüder in Christus Jesus. Petrus bezeichnet Silvanus als treu. Er ist davon überzeugt, dass es sich um einen treuen Bruder handelt. Silvanus gehörte zu den Männern, die ihr Leben für den Namen des Herrn Jesus Christus eingesetzt hatten. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 15. Und Silvanus gehörte zu den Brüdern, die andere Brüder nicht im Stich ließen, wie Paulus das ja leider mit einigen Gläubigen erfahren musste. Es heißt so schön in den Sprüchen, Kapitel 17, Vers 17, ein Bruder wird geboren für die Not. Wunderbar, ein Bruder wird geboren für die Not. Paulus musste das leider auch anders erleben und erfahren. Er hatte überhaupt Erlebnisse gehabt, die nicht gerade bei all dem Schönen, das er erlebt hat. Weil das Menschen zum Glauben kamen und Gemeinden entstanden, hat auch manche Erlebnisse gehabt, die nicht so erquicklich waren. Man hat ihn im Stich gelassen vor Gericht. In 2. Timotheus Kapitel 4 lesen wir das. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Muss man mal drüber nachdenken, ja. Sondern sie verließen mich alle. Seine Brüder, geboren für die Not, sie verließen mich alle. Aber da sehen wir, wie tief verwurzelt Paulus gewesen ist in der Rechtfertigungsgnade, dass er hier sagen kann, es sei ihnen nicht zugerechnet. Ja. Ich möchte es ihnen nicht zurechnen. Sie hätten einfach Angst, ne? Einem solchen Verhör, einer solchen Gerichtsverhandlung beizuwohnen, war nicht ganz ungefährlich. Ja? Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Ich denke, es ist ein schönes Zeugnis echter Bruderschaft, dass bei der Gerichtsverhandlung von Pastor Latzel in Bremen die ganze Gemeinde, soweit es möglich war, anwesend war. Schönes Zeugnis. Und so sollten auch wir uns in Christus befleißigen, anderen ein treuer Bruder und eine treue Schwester im Herrn zu sein und zu bleiben. Um das Ganze zu unterstreichen, wie wunderbar das ist, wenn solch eine Gemeinschaft der Kinder Gottes gegeben ist und auch Arbeitsgemeinschaft, ja, wenn man nicht nur miteinander unterwegs ist, sondern auch füreinander da ist. Das ist ja auch in einer Ehe so, ne? Dass es dann nicht ein kühles Nebeneinander ist. Besser wäre schon ein gutes Miteinander, am besten ein gutes Füreinander. Ja. Der Herr mag es uns allen schenken. Ja. Es ist möglich. Und dass es möglich ist, das zeigt uns der 133. Psalm. Den will ich uns vorlesen. Ich gehe nicht auf Einzelheiten ein, das würde heute zu weit führen. Da heißt es, siehe, wie fein und lieblich ist es, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Ja, es wäre gut, sich mit diesem Psalm noch einmal etwas intensiver auseinanderzusetzen. Ich will nur aufmerksam machen auf zwei Dinge. Einmal, es ist gut und lieblich in den Augen Gottes. Denn gut sein und lieblich sein sind Eigenschaften Gottes. Es geht nicht in erster Linie darum, dass das für uns angenehm ist. Ist klar, wenn wir uns nicht streiten, nicht zanken, eine gute Gemeinschaft haben hier untereinander, das ist wunderbar. Das ist sehr angenehm, aber darum geht es nicht in erster Linie. Es geht darum, dass es vor Gott angenehm ist. Das ist das eine, ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und das zweite, es ist etwas, was von oben kommen muss. Ja? Dreimal wird hier der Begriff herabfließen oder herabfallen gebraucht. Das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge ziehen. Dasselbe Wort, dreimal, von oben nach unten. Nun merken wir hier, wenn wir von Petrus und Silvanus sprechen, das ist nur möglich in Christus. Dadurch, dass etwas von oben nach unten gekommen ist in Christus. Diese Einheit des Leibes mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten, die Dankbarkeit füreinander, das ist etwas, was von oben in Christus gekommen ist. Und so lernen wir es ja auch aus dem Epheserbrief. Bewahret die Einheit des Geistes. Man kann nur etwas bewahren, was schon da ist. Und die Einheit des Leibes Christi ist da durch Kreuz und Auferstehung, Erhöhung und Ausgießung des Heiligen Geistes. Von oben her ist sie gegeben. Das ist etwas, was wir nicht machen können, aus eigener Frömmigkeit. Das geht nicht. Das kann man nicht produzieren. Das wird einem geschenkt von oben. Darum darf man beten, dass der Heilige Geist es wirkt, dass er uns Christus groß macht. Dass wir in ihm diese wunderbare Einheit haben schon als eine Tatsache. Und dass er jetzt etwas wirkt in unserem praktischen Glaubensleben. Das ist wunderbar. Wollen wir das so im Glauben ergreifen? Diese Stellung, die wir haben, auch im Blick auf die Einheit der Gemeinde Jesu, wie sie hier ihren Ausdruck findet in der Zusammenarbeit von Petrus und Silvanus und Silas. Wollen wir das im Glauben ergreifen? Das ist tatsächlich zunächst einmal eine Sache des Glaubens, nicht der Erfahrung, sondern des Glaubens. Wenn du Probleme hast mit irgendjemandem, nimm die Stellung ein vom Kreuz. Glaube, dass du eins bist mit deinem Bruder, auch wenn du im Moment Probleme hast im Umgang mit ihm und er mit dir. Dann wirst du erleben, dass der Heilige Geist mehr und mehr Raum bekommt. Zur Buße, es fängt bei dir an, es fängt immer bei mir an, ihr Lieben. So beteten die Christen in China, Herr, schenke uns eine Erweckung, eine geistliche Belebung und fange bei dem anderen an. Nein, fange bei mir an. Und da kam es zur Buße, zur Beugung, zur Demütigung vor Gott. Ihr Lieben, das ist doch der einzige Grund, warum Zank und Streit und Eifersucht und diese Dinge in der Gemeinde Jesu so viel Raum haben. Weil man nicht bei sich selbst anfängt, man erwartet etwas von dem anderen, stellt ihn voll unter Gesetz, der muss so sein. Und wenn er nicht meinen Ansprüchen genügt, dann bitte. Ne? Ja. Also, ich schließe ab. Es gibt mehrere Glaubensbekenntnisse. Eins davon ist das, was uns am meisten bekannt ist. Das apostolische Glaubensbekenntnis, Apostolikum genannt. Kann nicht schaden, wenn ich uns das mal vorlese, es ist nicht so viel. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, also der Vater, Gott der Vater zunächst einmal. Und an Jesus Christus, Gott der Sohn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, beziehungsweise ins Totenreich, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen erkommen wir zu richten die Lebendigen und die Toten. Christus. Jetzt geht's weiter. Trinität, Dreieinigkeit. Ich glaube an den Heiligen Geist. Jetzt geht's weiter. Eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen. Es wird geglaubt sein, dass es so etwas gibt. Eine allgemeine christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, das sind diejenigen, die von Neuem geboren sind, die zu Christus gehören. Sie bilden diese Gemeinde. Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Ist das nicht wunderbar, ihr Lieben? Der Herr mag uns Gnade geben, dass wir es im Glauben auch wirklich so fassen können. Amen. Wir stehen bitte auf. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dieses Wunder deiner Gemeinde. Auch hier unter uns wollen wir dir herzlich danken für die Gemeinschaft, die wir untereinander haben dürfen in dir. Nur in dir haben wir diese Gemeinschaft, diese geistliche Gemeinschaft. Dankbarkeit füreinander, jeder in seiner Art. Wir preisen dich, loben dich und beten dich an, Vater im Himmel, im Namen Jesu. Amen.